بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر أمري بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى الذي يعلم وتركني على محجة الأرض ليلها كنهارها لا يذكر عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت به وعن قوله ورسوله وعن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل للحد فيها شيئا. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول للإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والعشرين. وفي بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة إلى اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit der Erläuterung dieses segensreichen Buches, und zwar der drei fundamentalen Grundlagen von Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und so sind wir angekommen bei unserem 22. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Wir sind beim 22. Vortrag. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Qatr iman wa islam nazilna ma'a al-asr al-thani min hadihi al-usul al-thalata ma'arif al-din al-islam bil-adilna fa'alimna anna maratib al-din al-thalatatun مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. تكلمنا في المرة عن مرتبة الإسلام وبينا أركان الإسلام، ثم بدأنا مع مرتبة الإيمان، بينا مفهوم الإيمان، ثم وقفنا مع بعض الأركان فتكلمنا عن الركن الأول والثاني، عن ركن الشهادتين، وعن ركن الإيمان بالملائكة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، وكما تعودنا قبل البداء أن نستمع لمن يذكر بالجزء الذي كان شرحه من المتن في الدرس الذي مر، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية.
So sind wir, liebe Geschwister, immer noch dabei, die drei Rangstufen der Religion zu erläutern. Diese sind Islam und Iman und Ihsan. Und so sind wir immer noch bei der zweiten Rangstufe, und zwar die Erläuterung des Iman, des sogenannten Glaubens. Letzte Woche haben wir darüber geredet, was es bedeutet, die erste Säule des Glaubens und zwar das sogenannte Glaubensbekenntnis, dass man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Yani der Glaube, die erste Säule, dass der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Danach haben wir den Glauben an die Engel erläutert und heute werden wir inshallah genau da anknüpfen und weitermachen. Nur wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass ein Bruder uns an das erinnert, was wir letzte Woche gemacht haben, einmal in deutscher Sprache und einmal auf arabischer Sprache und dann wird es inshallah weitergehen mit der Erläuterung.
المرتبة الثانية الإيمان المرتبة الثانية الإيمان وهو بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة وأركانه ستة كما في الحديث أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ودليل على هذه الأركان ودليل على هذه الأركان الستة قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين في سورة البقرة الآية 77 بعد 100 ودليل القدر قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر في سورة القمر الآية 49
فتح الله بارك الله إثنان باللغة الألمانية دويتش اوكي تفضل
Die zweite Etappe ist der Glaube. Und dieser besteht mehr als 70 Zweigen. Das höchste davon ist das Bekenntnis der Aussage, das Bekenntnis, dass es keine Gottheit gibt neben Allah. Und der niedrigste ist, dass man ein Hindernis vom Wege wegschafft und die Schamhaftigkeit ist, und die Schamhaftigkeit ist ein Zweig dieser. Oder?
Ist ein Zweig von ihm. Also ich eine andere Übersetzung.
Und ein Zweig von ihm.
Genau.
Die Säulen des Imans sind sechs. Wie es im Hadith heißt, der Glaube an Allah, den Engeln, den Büchern, den Propheten und dem jüngsten Tag und dem Glauben an die Vorherbestimmung, das Gute wie das Böse.
Den Tag des Gerichts, der Glaube an die Vorherbestimmung.
Genau. Der Beweis für diese sechs Säulen ist die Aussage des Erhabenen. Es ist keine Güte von euch.
Nicht darin besteht die Güte,
dass man sein Angesicht nach Osten und nach Westen.
Dass ihr eure Gesichter
nach Osten oder Westen wendet. Vielmehr besteht darin Güte, dass ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt.
Dass man an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und gibt es nicht.
Dass man an Allah und den jüngsten Tag glaubt.
Nein, mach weiter.
Den Büchern.
Die Engel.
Den Engeln, den Büchern und dem.
Die.
Und die.
Die Propheten.
Und die Propheten.
Surah
Baqarah 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen. Wahrlich, wir haben alles
in einem bestimmten
Maß der Vorherbestimmung. Der Vorherbestimmung in einem bestimmten Maß der Vorherbestimmung.
Gewiss, wir haben alles in bestimmtem Maß erschaffen.
In Surah Qamar, Vers 179.
Das ist Maß.
هذا اللي كان واصلنا بين الناس في بيان بقية أركان الإيمان فبعد أن تكلمنا عن الركن الأول عن الشهادتين أن تؤمن بالله وتكلمنا عن الإيمان بالملائكة وملائكته. سوف نتكلم الآن عن الإيمان بالكتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فبعد الملائكة ذكر الكتب، والإيمان في الكتب يكون على قسمين: الأول الإيمان الإجمالي، والثاني الإيمان التفصيلي. الإيمان الإجمالي أن تؤمن أن الله جل جلاله أنزل كتبا مع رسله لهداية الخلق، وأن هذه الكتب فيها الهدى والبينات والنور، وأن هذه الكتب حق، لأن الله جل جلاله هو الحق، وما أنزله الحق فهو حق. تؤمن لأن الله تعالى أنزل الصحف على إبراهيم عليه السلام، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل الزبور على داود عليه السلام، كما أنزل أيضا الصحف على موسى عليه السلام، وأنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسمى الإيمان الإجمالي بالكتب، الإيمان الإجمالي بالكتب. مرة ثانية، أن تؤمن أن الله جل جلاله أنزل كتبا على رسله لهداية خلقه، وأن هذه الكتب تضمنت الهدى والبينات والنور، وأن هذه الكتب حق، لأن الله جل جلاله هو الحق، وما نزل من عند الحق فهو حق. فتؤمن بالصحف التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموسى عليهما السلام، وتؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وتؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام، وتؤمن بالزبور الذي أنزله على داود عليه السلام، وتؤمن بالقرآن الذي أنزله الله جل جلاله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسمى هذا الإيمان إجمالي بالكتب.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Nachdem wir den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala erläutert haben und danach den Glauben an die Engel. Weil im Hadith, wenn wir sehen, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dies, yani in diesem Hadith al-Jibril alaihi wa sallam zu ihm gekommen ist, hat er erwähnt den Glauben an Allah, seine Engel, und danach hat er die Bücher erwähnt. Man sollte wissen, dass sich der Glaube an die Bücher in zwei unterteilt. Einmal der allgemeine Glaube an die Bücher, und dieser ist, dass du daran glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala Botschaften herabsandte zur Rechtleitung der Menschen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Botschaften herabsandte, um den Menschen den Weg der Rechtleitung zu zeigen. Und das ist der allgemeine Glaube daran, dass du dann allgemein fest daran glaubst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist yani derjenige, der diese Bücher entsandt hat. Und so musst du fest daran glauben, dass diese authentisch sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du daran glaubst, dass die Botschaft an Ibrahim a.s. und Musa a.s. gekommen ist, dass du daran glaubst, dass die Tora zu Musa a.s. entsandt wurde, dass Zabur zu Dawud a.s. entsandt wurde, dass das, ich weiß nicht, ob Evangelium der richtige Begriff ist, aber dass die Botschaft an Isa a.s. entsandt worden ist und dass der Koran an Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Und dies ist ja der allgemeine Glaube von uns, dass wir allgemein fest daran glauben, dass diese Bücher von Allah, und daran gibt es keinen Zweifel, dass diese Bücher von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden sind an diese Gesandten bzw. Propheten, um die Rechtleitung den Menschen nahezulegen und um ihnen den Weg der Rechtleitung zu verdeutlichen. Dies ist ja eine Suche zum allgemeinen Glaube an die Bücher.
Also ich meine, es geht ja bei den Männern بالقرآن خاصة هو آخر الكتب أنزله الله جل جلاله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق جبريل عليه السلام وأنزله من الجمل أي مفرقا على مدار 23 سنة من الزمان عمر الدعوة وأن هذا القرآن هو المهيمن على جميع الكتب السابقة والناسخ لها. معنى الناسخ أنه ألغى العمل بها، وأن القرآن جمع الكتب السابقة جميعا وزيادة، لأنه رسالة الله الخاتمة. هذا القرآن تؤمن أنه كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وأنه مسطور بين دفتي المصحف، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة النساء، وأن هذا الكتاب العظيم فيه من الإعجاز ما فيه هو كلام الله عز وجل المعجز، تجد فيه الإعجاز العلمي، تجد فيه الإعجاز اللغوي، تجد فيه الإعجاز التشريعي، فما من إعجاز إلا تجده في كلام الله رب العالمين. وأن الله جل جلاله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، وأنه تعبدنا بتلاوته وتحدى به البشرية أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة أو بآية، فعجز أساطين اللغة الذين أنزل عليهم القرآن أن يأتوا ولو بآية من مثله، واكتفى بمستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
Nachdem wir den allgemeinen Glauben erwähnt haben, wie vorhin mehrmals erwähnt, dass man allgemein fest daran glaubt, dass alle Bücher von Allah subhanahu wa ta'ala an seine Gesandten gesandt wurden oder herabgesandt wurden zur Förderung der Rechtleitung der Menschen, kommen wir nun zum speziellen Glauben, oder nennen wir es den detaillierten Glauben sozusagen an die Bücher. Und dies ist, dass du fest an die Offenbarung des Koran glaubst. Denn wir haben ihm gesagt, der allgemeine Teil, dass du an alle Bücher allgemein glaubst, dass du fest daran glaubst, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden sind. Und der spezielle Teil des Glaubens an die Bücher ist, dass du speziell an den Koran, an jedes Detail, was im Koran vorkommt, dass du fest daran glaubst, dass diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist, auf dem Wege über Jibril alayhi salam und dann zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gekommen ist. Dass du fest daran glaubst, dass es keine Widersprüche oder Ähnliches in diesem Buch gibt. Und ebenfalls, dass du daran glaubst, dass dies das Siegel aller anderen Bücher ist. Ja, nicht alle Bücher, die vorher waren, dass der Koran das Siegel aller Bücher, genauso wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Siegel aller Propheten ist, glauben wir daran, dass der Koran das Siegel aller Bücher ist. So ist er gekommen und hat die Gesetzgebung in den vorherigen Büchern sozusagen ungültig gemacht und nur noch diese Gültigkeit zählt. Und dass du daran glaubst, dass dieser Koran yani Teile von jedem anderen Buch, das vorher gekommen ist, yani beinhaltet und noch mehr dazu gekommen ist.
dass du daran glaubst, dass es in diesem Buch, wie man heute die Erkenntnis hat, dass es wissenschaftliche Wunder in diesem Buch gibt, dass es ebenfalls sprachliche Wunder in diesem Buch gibt, sehen wir zum Beispiel, dass von Allah subhanahu wa ta'ala die Herausforderung gekommen ist, an diejenigen, die nicht an dieses Buch geglaubt haben, dass sie yani mit einer Sura kommen sollen, die dieser ähnelt, oder mit 10 Versen kommen sollen, die diesem ähneln, oder auch nur mit einem Vers kommen sollten, obwohl sie damals der arabischen Sprache yani sehr, sehr mächtig waren und Dichter und Ähnliches gab in diesem Bereich, dass sie die Herausforderung bekommen haben, yani Versen zu nehmen, die diesem nur annähernd sozusagen yani ähnlich sind. Und so sieht man, dass niemand dazu in der Lage war. Und dies ist ein wissenschaftliches und ein sprachliches Wunder, was im Koran beinhaltet ist. Also, liebe Geschwister, kann man sich so zwei Pfeile machen. Der allgemeine Glaube an die Bücher, und dann kannst du darunter schreiben, der allgemeine Glaube an alle Bücher, die von Allah subhanahu wa ta'ala an seine Gesandten gesandt wurden, um den Menschen die Rechtleitung darzulegen. Und dann kannst du rechts einen anderen Pfeil machen und dran schreiben, der spezielle Glaube an die Bücher, und dies ist der detaillierte Glaube an den Koran, und dass der Koran das Siegel aller anderen Bücher ist, und dass diese, ja, die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala über Jibril zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Und daran glaubst du an die verschiedenen wissenschaftlichen, sprachlichen Wunder oder ähnliche Dinge, die in diesem Koran ja vorhanden sind. Also speziell und detailliert an dieses Buch zu glauben.
أن هذا القرآن العظيم تعددت أسماؤه وتعدد الأسماء دليل على العظمة، فقد سماه الله تعالى الذكر، وسماه الله عز وجل القرآن، وسماه الله عز وجل الفرقان، ووصفه بأنه روح لأنه نور، فتعدد الأسماء والأوصاف دليل تعظيم. القرآن روح، نعم، لأن به حياة القلوب وحياة النفوس. خاطب الله نبيه فقال أنزلنا عليك روحا من أمرنا، أوحينا عليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، في آخر سورة الشورى. فوصف القرآن بأنه روح، والروح فيها الحياة، فإذا خرجت الروح كان الموت. وكما أن الله جل جلاله أحيا الأرض والأبدان بالغيث من السماء، كذلك أحيا القلوب بنزول القرآن الكريم. ولذا عبر الصحابة عن هذا المعنى كثيرا. فنجد مثلا زيد بن عامر رضي الله عنه أرضاه، عندما أرسل إلى رستم كسرى الفرس، أو رستم بالفتح، فتقرأ بالفتح أو بالضم، فلك أن تقول رستم أو رستم. أرسل إليه للتفاوض بطلب من كسرى الفرس، يريد أن يتفاوض مع جند الإسلام، مع جند الإسلام. وذهب رضي بن عامر هذا البدوي الفقير الذي أعزه الله بالإسلام على دابة ضعيفة، يلبس جبة أو عباءة من صوف بار قديم، ويحمل حبته في يده، ووصل إلى غلط كسرى ملك الفرس. طبعا الجند يقفون على أبوابه، الحرس قصر كسرى، فعندما رأوه قالوا لن تدخل على سيدنا وعلى سيدنا إلا أن تترجل وتترك سلاحك. قال في عزة المؤمن: الله، لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دبتي وبيدي حربتي، وإلا عدت من حيث أتيت. هكذا لعزة المسلم. فذهبوا إلى كسراهم وعرضوا عليه الأمر، قال أدخلوا. ودخل ربيعة بن عامر الدوي على ظهر دبته ويطعن بحربته فوق البسط التي امتدت بين يدي كسرى في الجاذعه في عزه وشكوك. ثم ان وقف امام كسرى ونظر اليه كسرى في هذا الزي البالي في هذا الفقر المدقع، وكسرى يلبس الحرير والدباش ويلبس التيجان المرصعة للأحجار الكريمة، فقال متعجبا ساخرا: من القوم؟ من أنتم؟ فقال للعيد في عزة وشموخ: نحن قوم ابتعثنا الله. هكذا بهذه الدقة في اللفظ ابتعثنا، ومعلوم أن البعث حياة بعد الموت، فكأنه يشير إلى أنهم كانوا أمواتا قبل نزول القرآن وقبل إرسال النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، فأحياهم الله بالقرآن وبإرسال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. نعم، هذا معنى القرآن روح، دبت فيهم الروح بالقرآن والسنة، فبعد أن كانوا أمواتا دبت فيهم الحياة. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله من عبادة الأفلاس لعبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. تعبير دقيق جدا يبين أن القرآن روح وحياة. كذلك قالها حذيفة بن اليمان فيما جاء عند البخاري عندما قال حذيفة يا رسول الله، أو قال: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقل يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. يعني قبل الإسلام كنا في جاهلية، في كفر وسلبية سوء الأخلاق إلى آخر وشر، فجاهلية قرينة الشر، فجاءنا الله بهذا الخير. نعم، أي بعد الموت كانت الحياة وبعد الشر كان الخير، أي بالقرآن والسنة. كذلك قال عمر رضي الله عنه فيما جاء عند الإمام الحاكم وصححه وفقه الذهبي رحمه الله، قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومن استغنى العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. إذن القرآن روح، به تحيا القلوب وتفعل. وكذلك وصفه الله جل جلاله بالنور: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نورا، نعم، فالقرآن النور لأنه كلام الله عز وجل، والله هو النور سبحانه جل جلاله. ولذلك لما تقرأ في سورة النور قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الآية، العلماء قالوا الله جل جلاله يشبه قلب المؤمن بالمشكاة، المشكاة مثل الخوخة التي يوضع فيها المصباح. كان العرب قديما يعني في دار البيت يجعلون فجوة يضع فيها المصباح حتى لا يطفئ ولكن يضيء، فشبه قلب المؤمن بالمشكاة، داخل المشكاة يوجد مصباح داخل قلب المؤمن. هذا المصباح يضيء، ومعلوم أن المصباح لكي يضيء يحتاج إلى الزيت حتى يضيء، فالقرآن هو الزيت ينزل على القلب، فإن وجد قلب الإنسان به حرارة الإيمان اشتعل المصباح، زيد مع حرارة اشتعل وضيء. فإن وجد قلبه باردا كيف يشتعل؟ وذلك لا تعجب عندما ترى الكثيرين يحملون القرآن في نفوسهم من حملة القرآن، لكن يضيعون حدود الله عز وجل. طيب والقرآن يا أخي؟ القرآن الزيت موجود، لكن القلب مفوش في حرارة الإيمان، مش ممكن يضيء. إنما القلب اللي في الإيمان في حرارة الإيمان، مجرد ما ينزل الزيت اللي يحصل يضيء المصباح. والمصباح إذا أضاء نشر الضوء على من حوله، لا محالة. شو المصباح ده لازم يضيء، فيش مصباح لا ينشر ضوءه إذا أضاء أبدا. عشان كده دايما أهل العلم وأهل الفضل حملة القرآن الذين أضاء القرآن في قلوبهم مصباح الإيمان لازم قلهم يصل للقلب، مجرد الإضاءة ينشر يضيء القلب. هكذا القرآن في القلوب هو مادة إن صادفت قلبا به حرارة، حرارة الإيمان والتوحيد، أضاءت المصباح، وإلا فلا ضياء.
Was, liebe Geschwister, was zum Glauben an den Koran gehört, dass man fest daran glaubt, dass dies die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind und dass diese Worte yani nicht erschaffen worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala, vielmehr ist es eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sehen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dem Koran, im Koran verschiedene Namen, und der Sheikh erwähnt, dies deutet darauf hin, zur hohen Stellung von diesem Koran, wie gewaltig diese Botschaft ist. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn, yani diesen Koran, manchmal Al-Zikr nennt, oder Al-Quran, oder Al-Furqan, oder Al-Nur, oder Al-Ruh. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Koran verschiedene Namen gibt. Und dies zeigt yani diesen hohen Stellenwert von diesem Buch. Der Koran ist Ruh. Yani wenn wir sagen, der Koran ist Ruh, so meinen wir damit, dass der Koran wie das Leben ist. Der Koran an sich ist das Leben. Und wie ihr wisst, wenn das Leben von einem Menschen sozusagen verschwindet oder langsam entkommt, so ist das, was bevorsteht, der Tod. Und genauso ist es mit dem Koran. Wenn wir den Koran nicht so behandeln, dass es ein Leben für dein Herz ist, so wird man sehen, dass die Menschen yani, rumlaufen, als hätten sie keine Herzen, als wären ihre Herzen verstorben. So sehen wir zum Beispiel in vielen Situationen oder Aussagen der Gefährten, dass sie sich yani, das wirklich gelebt haben. Wenn wir sagen, der Koran war ein Leben oder hat sie zum Leben gerufen, dass sie diese Situation wirklich yani, gelebt haben. Yani nicht nur mit der Zunge ausgesprochen haben, sondern wirklich gelebt haben. Wir sehen, als ein Sahabi vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wird zu einem König, sehen wir, dass er angekommen ist und yani, seine Äußerlichkeit ließ nicht darauf deuten, dass es ihm yani sehr wohlhabend geht oder ähnliches. Yani er kam auf einem Reittier, das yani nicht gerade das gesündeste und beste Reittier sozusagen war. Und er war yani mit Kleidung bedeckt, die yani auch schon sehr stark abgenutzt war. Und als er jetzt zu diesem König kommen wollte, und wie ihr wisst, dieser König hat yani Wächter und ähnliche, und diese wollten ihn nicht reinlassen, erst wenn er wieder von seinem Reittier runtergeht und seine Rüstung ablegt. Und so sehen wir yani, wie stolz die Muslime gewesen sind, subhanallah, dass sie sich yani ehrenvoll gefühlt haben. Dass er gesagt hat, wallahi, yani, ich werde nur so reingehen, wie ich jetzt bin, oder ich kehre wieder zurück zu dem, der mich entsandt hat. Yani zurück wieder zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gingen sie rein zu diesem König, zu diesem Herrscher, und er hat ihn yani reingerufen, dass sie ihn ruhig reinlassen sollen. Und dann ist er reingekommen,
Und ihr müsst euch ja diese Situation vorstellen. Es ist ja bekannt, dass seine Angestellten von diesem König sich alle niederwerfen und niederknien eventuell oder verbeugen vor diesem König. Und dieser Sahabe kommt ja wohltuend auf seinem Reittier rein, auf dem Teppich des Königs, und kommt ja rein, als würde ihn das gar nicht interessieren, in welchem Zustand dieser König ist. Und dann hat ihn dieser König gefragt, er hat sich verwundert über die Situation. Und hat ihm gesagt, von welchem Volke kommt ihr? Oder woher kommt ihr? Was seid ihr für Menschen? Und dann hat er ihm ein Gleichnis gegeben. Und die Botschaft davon war, wir sind Menschen, die mit dieser Botschaft zum Leben gerufen worden sind. Sie vergleichen sich damit, als wären sie vor der Entsendung des Koran, als wären sie tot gewesen. Und dann, als die Offenbarung des Koran gekommen ist, hat es ihnen wieder Leben gegeben, sozusagen. Ebenfalls sehen wir die Aussage von Umar, radiallahu anhu, dass dieser sagt, wir waren ein erniedrigtes Volk. Und so hat uns Allah subhanahu wa ta'ala Ehre verschaffen oder ehrenvoll gemacht mit dem Islam. Und wenn wir die Ehre woanders suchen als im Islam, werden wir wieder erniedrigt, sinngemäß zur Übersetzung. So sehen wir, dass die Sahaba, radiallahu alayhim, diese Angelegenheit, wie wir sagen, der Koran war ein Leben oder hat sie zum Leben gerufen, dass sie diese Sache ernst gemeint haben und dass wie sie das ausgesprochen haben, mit voller Überzeugung. Ebenfalls sehen wir in einer Überlieferung von Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, dass dieser sagt, die Gefährten waren es gewohnt, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach dem Guten zu fragen. Und ich hatte die Angewohnheit, dass ich ihn nach den Schlechten gefragt habe, vor der Angst, dass ich in dieses Schlechte falle. So sehen wir, wie der Sahabi Ridwanullahi alayh, wie er gewesen ist, dass er gesagt hat, die Gefährten haben alle den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach den guten Dingen gefragt. Und ich habe ihn gefragt nach den schlechten Dingen, weil ich Angst davor hatte, dass ich in diese reinfallen werde, dass ich diese praktizieren werde. Auf jeden Fall, der erste Teil des Hadithes besagt, dass dieser zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O Gesandter Allah, wir waren ein erniedrigtes Volk, er redet von früher, von der Jahiliyyah. Wir waren ein erniedrigtes Volk sozusagen, die nichts hatten. Und dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala Ruhm und Ehre erschaffen durch diese Botschaft, wird es danach wieder eine schlechte Zeit geben. Und bis zum Ende vom Hadith, auf jeden Fall das, was uns interessiert oder das, was wir meinen, ist, als Hudayfa ibn al-Yaman zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wir waren ein erniedrigtes Volk. Und so sind wir in diesem Zustand, wo es viel Khayr gibt, wo es viel Segen gibt, in ein anständiges Leben gekommen. Und das ist das, was die Sahaba gelebt haben, wenn wir sagen, der Koran war ein Leben. Dass der Koran die Herzen der Menschen anspricht. Und deswegen sehen wir Allah subhanahu wa ta'ala, indem er ihm verschiedene Namen gegeben hat, dass er ihm diese Ruh, wenn du Ruh wörtlich übersetzen würdest, würde man sagen, den Geist eingegeben hat. Aber damit meinen wir das komplette Leben. Und deswegen kann man festhalten, ein Mensch, der sich nicht an den Koran hält und nicht sich mit dem Koran beschäftigt, ist wie eine Person, die nicht am Leben ist. Die nicht am Leben ist. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und ebenso haben wir den Geist von unserem Befehl oder auch von unserer Angelegenheit als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist, doch wir haben es zu einem Licht gemacht, mit dem wir recht leiten, wen wir wollen, von unseren Dienern, und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies anspricht, diese sogenannte Ruh, dieses Leben. Ebenfalls sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nur sagt, Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleiche seines Lichtes ist das einer Nische in einer Lampe. Die Lampe ist in einem Glas, das Glas ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem Baum weder östlich noch westlich, bis zum Ende vom Vers. Diese Angelegenheit, sagen die Gelehrten bezüglich dieser Nische, dieser sogenannten Öllampe, dass diese Lampe an sich ist der Gläubige. Wenn dieses Öl auf diese Lampe kommt, dann wird Feuer entflammen. Aber nur wenn eine gewisse Hitze vorhanden ist in dieser Lampe. Und so sagen die Gelehrten, genauso ist es mit dem Menschen. Der Mensch, der gläubige Mensch, sollte eine gewisse Hitze, eine gewisse Wärme des Glaubens mit sich führen. Und wenn dann dieses Öl kommt und dieser Koran, wird dieses entflammen und es wird zu einem leuchtenden Leuchtkörper sozusagen, zu einem großen Leuchtkörper, womit er sich und die Menschen in seiner Umgebung beleuchtet. Und genauso ist es mit dem Koran. Der Koran ist dieses Öl. Aber dieses Öl kann nur entflammen sozusagen, wenn es zu einem Körper kommt oder wenn es zu einer Lampe kommt, die eine gewisse Hitze mit sich führt. Und so ist es mit dem gläubigen Menschen. Weil wir sehen heutzutage viele Menschen, die den Koran auswendig können und sie können und sie können und sie haben viel mit dem Koran zu tun, aber diese Hitze des Glaubens ist in ihnen nicht vorhanden. Und genau deswegen entflammt dieses Feuer bei den Menschen nicht, obwohl sie den Koran mit sich tragen und viel vom Koran wissen, aber diese gewisse Hitze des Glaubens ist nicht da, dass dieses Öl mit dieser Hitze zu einem Feuer entflammt. Deswegen, liebe Geschwister, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Koran verschiedene Namen gegeben hat, um uns zu verdeutlichen, dass dieser Koran eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist, die die Menschen zu einem hohen Stellenwert erhebt und die Menschen, die dieses Buch verachten, zu einem Stellenwert erniedrigt, der mir um einiges tiefer ist. Deswegen, dieser Koran ist das Leben für die Herzen der Menschen.
تؤمن بأن القرآن فيه شفاءان، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. تؤمن بأن القرآن فيه شفاءان، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فمن شفاء الأبدان ما ورد من قصة النصر من الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا منزلا فسألوا أهله الطعام والشراب فأبوا أن يضيفوه رفضوا فإذا بسيد القوم يلدغ فأتوا مسرعين إلى الصحابة وقالوا هل فيكم من راق فإن سيد القوم لديغ فقام أحد الصحابة وقال نعم ولكن بشرط أن تجعلوا لنا جعلا جعلا أو جعالا أي تجعلنا مقابلا ثمنا فقالوا نفعل فذهب فقرأ عليه بأم القرآن أي بالفاتحة وكان يدخل على الجرح فما أنفره إلا وقام الرجل كأنما نشط من عفر الآن نشيط ما شاء الله ما في أي شيء وذهب الجرح والألم فجعل لهم قطيعا من الإبل أو من الغنم فقال الصحابة لن نأخذ منه حتى نعرض ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهبوا إلى النبي فلما قص عليه الراقي القصة قال وما أدراك أنها راقية أي الفاتحة كلوا واضربوا لي معكم بسهم أو كما قال النبي فأقروا على ذلك بأن القرآن شفاء للبدن تقرأ سورة الفاتحة على موضع الألم أو التعب مع الإخلاص طبعا والورع يذهب المرض بأمر الله رب العالمين ولذا كان الصحابة يكون بالفاتحة ومنهم عمر رضي الله عنه عمر كان يرقي المريض بفاتحة الكتاب فيقرأ بإذن الله لذلك من جاء من بعد جيل الصحابة والمتابعون قيل أن مريضا اشتد به المرض فاجتمعوا حوله وقالوا كان عمر رضي الله عنه يرقي بفاتحة الكتاب فقام رجل يرقي المريض بفاتحة الكتاب ولكن لم يبرأ المريض فتعجبوا فقال قائلهم الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين عمر الفاتحة هي الفاتحة القرآن تأثيرها قوي ولكن أين عمر سيف قوي بالطار لكن محتاج ليد قوية تحمله هنجيب سيف قوي ونعطيه لإنسان مشلول هيعمل بإيه؟ ولا شيء ما يستطيع حمل فإذا لابد أن يكون من يرقي من أهل التقوى أهل الورع أهل الإخلاص أهل الصدق إذن القرآن فيه شفاء للأبدان نقرأ على المريض تنفس في يديك وتمسح الألم أو تضع يدك على موضع الألم وتدعو وتقرأ القرآن بصدق وإخلاص يبرأ بإذن الله تعالى كذلك في قصة الرجل الذي استطلق بطنه، يعني استطلق بطنه يعني بطنه كان يؤلمه، فذهب إلى النبي أخوه وسأل النبي إن بطن أخي استطلق، قال اسقيه عسلا. هو من القرآن، القرآن قال أن العسل فيه شفاء، خلاص كده، طب اسقيه عسلا. شوف تعاليم القرآن كيف تكون شفاء. سقاه عسلا وعاد، قال زاد استطلاق بطن أخي، يعني تعب أوي. طيب قال النبي اسقيه عسلا في المرة الثانية في المعاش، قال زاد استطلاق بطن أخي تعب أوي. قال له النبي الثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك أو كذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. مدام ربنا قال في القرآن إن العسل فيه شفاء يبقى فيه شفاء. في المرة الثالثة سقاه عسلا فبرئ بأمر الله عز وجل. قال شراح الحديث أن الرجل كان يعني عندما أخذ في المرة الأولى والثانية ماشي مقتنع، ما عندوش يقين إن فيه شفاء، فلما نهره النبي وقال كذب بطن أخيك وصدق الله فيه عسلا، فعندها شربه بيقين إن فيه شفاء، فكان الشفاء بأمر الله رب العالمين. إذن القرآن فيه شفاء للأبدان. طيب القرآن فيه شفاء للقلب كذلك، ومعلوم أن مرض القلب ينقسم إلى قسمين، مرض شبهة ومرض شهوة، وعلاج المرضين في القرآن. علاج الشبهة بالعلم، والعلم في القرآن. فعندما تقرأ القرآن وتعلم أحكامه تقضي على الشبهات التي تصار هنا أو هناك، لأن القرآن يعطيك إجابة لكل سؤال ويرد لك عن كل شبهة. فبالقرآن يذهب مرض الشبهة من القلب، وكذلك عندنا مرض الشهوة الذي يؤدي إلى الوقوف في المعصية، القرآن أيضا علاج لمرض الشهوة، لأن القرآن يحضك على تقوى الله والخشية منه جل جلاله، فبالتقوى والخشية تعصم من مرض الشهوة ولا تقع في المعاصي وتتجنب. إذن القرآن فيه الشفاء.
Ebenfalls meine lieben Geschwister, sollte man erwähnen, dass der Koran ein Heilmittel für zweierlei Dinge ist. Der Koran, dieses gewaltige Buch, das wir vorhin detaillierter erwähnt haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gewaltig darstellt und wie es Allah subhanahu wa ta'ala den Koran nennt, und anhand der Sahaba, der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass sie dieses als Leben gesehen haben, für einen Zustand, in dem sie eigentlich vorher tot gewesen sind, sollte man erwähnen, dass der Koran ein Heilmittel für zwei Dinge ist, und zwar für die Herzen und für die Körper. Wenn wir uns anschauen, wieso der Koran ein Heilmittel für den Körper ist, sozusagen, sollte man wissen, dass der Koran, die Suren, die Kapitel des Koran, als sogenannte Ruqya benutzt werden können, um die Krankheiten des Körpers zu heilen. Es wird erwähnt in einer Überlieferung, dass die Sahaba Ridwanullahi alayhim auf einer Reise gewesen sind und sie kamen zu einem Volk an, das sich geweigert hat, ihnen zu trinken und zu essen zu geben. Und dann kam einer von diesem Volk und hat gesagt, yani unser Stammesführer oder Stammesvater sozusagen, der ein älterer von uns, hat yani eine Krankheit sozusagen oder er leidet große Schmerzen. Gibt es jemanden von euch, der heilen kann? Und so ist ein Sahabi hingegangen und hat ja die Surat al-Fatiha rezitiert, und dieser Mann war ja nicht geheilt von jeglichen Krankheiten, von jeglichen Schmerzen. Die Schmerzen, die er vorher empfunden hatte, waren auf einmal alle verschwunden. Und dies nur aufgrund dessen, weil er mit Surat al-Fatiha diesen Mann geheilt hat. Und so haben sie ja die Bedingung gestellt, wir machen dies nur, wenn ihr uns ja einen bestimmten Preis dafür gibt. Und es wird erwähnt, dass sie ihnen dann später ja eine bestimmte Sache an Schafe oder Tiere gegeben hat, von denen man essen kann. Dann sind sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen, weil einer von ihnen gesagt hat, wir werden diese Sache nicht annehmen, bis wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fragen,
ob wir diesen Preis dafür annehmen dürfen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies bestätigt sozusagen. Dass wir entnehmen, das was wir entnehmen aus dieser Überlieferung, ist, dass dieser Sahabi hingegangen ist und mit Surat al-Fatiha diese Person geheilt hat von seinen Schmerzen. Also kann man sehen, dass Surat al-Fatiha sehr, sehr gewaltig ist und dass der Koran an sich, ja, weil das Thema ist heute der Glaube an den Koran, dass der Koran an sich ein Heilmittel für den Körper ist. Ebenfalls sehen wir, wie Umar radiallahu anhu ebenfalls dasselbe praktizierte, indem er eine Person mit Surat al-Fatiha geheilt hat sozusagen. Aber dies sagen wir nicht, weil wir sagen, sie hatten Superkräfte oder ähnliches, sondern weil sie diesen festen Glauben, diesen wahrhaftigen Glauben daran hatten, dass diese Surah yani heilen kann. Weil wenn wir sehen, in einer anderen Überlieferung heißt es, dass auch bestimmte Gefährten yani eine Person heilen wollten mit Surah al-Fatiha. Und sie haben gesagt, das hat auch schon Umar radiallahu anhu praktiziert, wir machen dasselbe und haben dann Surah al-Fatiha rezitiert auf diesen Kranken. Aber der wurde yani nicht geheilt, seine Krankheit ist geblieben. Und so sagte einer von denen, eine Surah al-Fatiha ist gleich geblieben, wie sie zur Zeit von Umar radiallahu anhu war. So ist sie auch noch heute. Die Fatiha hat sich nicht verändert, aber wo ist Umar sozusagen? Ja? Surah al-Fatiha ist gleich geblieben. Yani hat sich nichts geändert. Das, was Umar radiallahu anhu rezitiert hat, kann auch jeder von uns jetzt rezitieren oder die Nachkommen können das rezitieren oder die vor 100 Jahren können das rezitieren. Jeder kann das rezitieren sozusagen, aber wo ist Umar, haben sie gesagt. Surah al-Fatiha ist gleich geblieben, aber wo ist Umar? Genauso wie der Scheich das Gleichnis gibt, wenn du ein starkes Schwert hast, sozusagen, mit dem du in den Krieg ziehen kannst und mit dem du dich wehren kannst und angreifen kannst, wenn du dieses Schwert einer kraftvollen Person gibst, die damit umgehen kann, ja, so wird sie damit Nutzen ziehen können. Aber wenn du dieses Schwert sozusagen einer querschnittsgelähmten Person sozusagen gibst und sagst, mach was damit, so wird er ja nicht schaffen, irgendwas damit zu machen, weil er nicht mit dieser Sache umgehen kann, weil er querschnittsgelähmt ist. Ja, wie soll er mit seinem Schwert dann umgehen? Und genauso ist es mit Surah al-Fatiha. In diesem Gleichen sehen wir, dasselbe Schwert kannst du einer starken Person sozusagen geben und es kann damit umgehen. Und du kannst es aber einer kranken Person geben und es kann es vielleicht nicht mal tragen. Genauso ist es mit Surah al-Fatiha mit dem Koran. Die Sahaba haben damit Krankheiten geheilt. Und genau zum selben Koran, es hat sich nichts davon geändert. Genau zum selben Koran haben wir heute. Aber heute sehen wir, dass nicht jeder eine Diät praktizieren kann. Das heißt, liebe Geschwister, der Koran ist eine Heilung für den Körper. Und ebenfalls die Botschaften, die im Koran enthalten sind, es wird überliefert, dass eine Person zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist und gesagt hat, mein Bruder hat Magenprobleme sozusagen. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, gib ihm Honig. Und dann ist er hingegangen, hat ihm Honig gegeben. Aber es hat sich nichts getan. Und dann ist er wiedergekommen. Er hat gesagt, oh Gesandter Allah, mein Bruder hat Magenprobleme. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, gib ihm Honig. Und er ist wiedergekommen. Und beim dritten Mal, als er gekommen ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, war nicht die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist wahrhaftig und der Magen deines Bruders hat gelogen. Und dann ist er wieder hingegangen und hat ihm Honig gegeben und dann hat er was gebracht. Die Gelehrten sagen hier, als er die ersten zwei, drei Mal hingegangen ist, der hat das ohne Überzeugung sozusagen gemacht. Er hat ihm Honig gegeben, vielleicht bringt es was, vielleicht bringt es nichts. Ja, diese Überzeugung hat gefehlt in dieser Angelegenheit, dass man fest daran glaubt, dieser Honig wird diesen Mann heilen. Und beim dritten Mal, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn auf eine Art und Weise darauf hingewiesen hat, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind Hass und der Magen deines Bruders hat gelogen, so sagen sie, ist dann die Überzeugung zu ihm gekommen, dieser Honig kann ihn wirklich heilen. Und dann hat er das gemacht und dann wurde er geheilt von dieser Krankheit. Aufgrund dessen, weil diese Wahrhaftigkeit, diese Überzeugung am Anfang gefehlt hat, genauso wie wir vorher gesehen haben in Surah al-Fatiha, jeder kann dies praktizieren, aber du musst die feste Überzeugung haben, dass der Koran ein Heilmittel für die Körper ist und für die Krankheiten ist. Der Koran, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, ist aber auch ein Heilmittel für die Herzen, weil wir wissen, das Herz kann von zwei Krankheiten befallen werden. Einmal Shubuhat und einmal Shahwat. Diese Krankheit der Shubha wird geheilt, indem du dir Wissen aneignest. Und Wissen ist im Koran enthalten. Und die Krankheit der Shahwa wird geheilt mit der Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht entnimmst du, wenn du dich an den Koran hältst. Also sehen wir, der Koran, liebe Geschwister, der Glaube daran ist gewaltig. Und wir glauben fest daran, dass dies ein Heilmittel ist von Allah subhanahu wa ta'ala für den Körper, aber ebenfalls für die Herzen der Menschen.
Tu'min. لأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها وأن ما فيه من الأحكام يجب امتثالها لأن تنفذ الأمر وتجتنب النهي، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله عز وجل. إذن هذا من الإيمان بالقرآن، تصدق الخبر وتنفذ الأمر وتجتنب النهي وتحكمه في ما ينشأ بين الناس من خلافات واختلافات ومشكلات. هذا من الإيمان بالقرآن الكريم. أيضا تؤمن أن الملائكة تتنزل لقراءة القرآن والسكينة والرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث سيد بن الفضيل رضي الله عنه أرضى الذي جلس يقرأ القرآن في ليلة فسمع صوت الخيل يرتفع يقول: فتوقف ثم قرأ فزاد صوت الخيل فتوقف ثم قرأ فزاد صوتها. يقول: فخشيت على يحيى أي ولده أن تطأه الفرس، فقطعت القراءة وخرجت فرأيت مثل الظلة فيها قناديل مضيئة فوق رأسي ثم ارتفعت إلى السماء. يقول: فأتيت النبي فقصصت عليه فقال لي: اقرأ ابن الحضير. قلت فقرأت ثم قال: اقرأ ابن الحضير. اقرأ اقرأ. فقلت: خشيت على يحيى. قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، ولو ظللت فقرأ لأصبح الناس يرونها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم يؤمن بأن الملائكة تتنزل لسماع القرآن وتحف مجالس أهل القرآن وتنزل السكينة والرحمة، والله تعالى يذكر أهل القرآن في الملأ الأعلى. ورد أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على بعض أصحابه فقال لهم: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: ما جلسنا إلا لذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ وأقسم عليه. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: لقد جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله جل جلاله يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. لماذا جلسوا يقرؤون القرآن ويذكرون الرب جل جلاله؟ تؤمن بأن القرآن بين دفتي المصحف مدوء بفتحة الكتاب ومختوم بسورة الله، وأنه سور، وأن كل سورة تتكون من آيات، وأنه 114 سورة. تؤمن بهذا كله، فهذا من الإيمان التفصيلي بالقرآن الكريم. تؤمن بما صح عن النبي في فضل بعض سور القرآن وآياته، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أي عجز أحدكم أن يقرأ بسورة القرآن في ليلة؟ ثم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، فتؤمن بما صح عن نبيك في الفضائل بعد السور. من ذلك أيضا أن البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما يوم القيامة، أي تدافعان. فالذي يحمل سورة البقرة في الصبر ويعمل بها، والذي يحمل سورة آل عمران في الصبر ويعمل بها، هنيئا له يوم القيامة. سورة البقرة تدافع عنه، سورة آل عمران تدافع عنه، وهكذا. فهذا هو الإيمان الخاص أو التفصيلي بالقرآن الكريم.
Sollte man einen festen Glauben daran haben, dass der Koran, yani die Botschaft, die mit dem Koran gekommen ist, dass man fest an diese Botschaft glaubt und diese für wahr erklärt. Und dass man sich an die Gebote und Verbote hält, die mit diesem Koran gekommen sind. Yani wenn wir über den Koran reden, so dreht sich das Ganze um drei. Yani Glauben der Botschaft, die darin enthalten ist, Einhalten der Gebote und Fernhalten der Verbote. Ebenfalls aber auch für die Geschwister, um zu sehen, welche gewaltige Vorzug oder gewaltigen Stellenwert der Koran hat, dass wir sehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns zum Beispiel sagt, yani wenn ein Volk zusammenkommt und den Koran sozusagen unterrichtet, yani sich gegenseitig mit dem Koran unterrichtet, dass die Engel herabkommen und die Barmherzigkeit über sie kommen wird und eine gewisse Art der Ruhe kommt und Allah subhanahu wa ta'ala sie bei den Engeln gedenkt. Yani der Muslim sollte einen festen Glauben an diese Angelegenheit haben. Deswegen sehen wir in einer Überlieferung, dass ein Gefährte yani den Koran rezitiert hat und dann hat er yani immer wieder ein bestimmtes Geräusch gehört, als wären es reitende Pferde sozusagen. Immer wieder dieses Geräusch. Und wenn er aufgehört hat, hat er, und hat er weitergelesen und hat immer wieder gehört. Und so ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihm davon erzählt. Yani nachdem er aus seinem Haus rausgegangen ist, hat er ein Merkwürdiges am Himmel entdeckt, das langsam wieder hoch zurückkehrt zum Himmel. Und so ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihm diese Sache erklärt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm das so nahegelegt, dass dies ja nicht die Engel waren und die Ruhe, die herabgekommen ist und die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls sehen wir in einer anderen Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten gekommen ist und diese waren ja nicht zusammengekommen, um den Koran sozusagen unter sich zu unterrichten und zu rezitieren. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, yani, er sagt, der einzige Grund, warum ihr zusammengekommen seid. Und dann haben sie gesagt, ja, oh Gesandter Allah, das ist der einzige Grund. Und dann sagt er, yani, ich frage euch nicht, yani, um eure Absicht yani, anzuzweifeln, aber nur um euch zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala yani, mit den Engeln sozusagen diese Situation, yani, ne, besprechen wir der falsche Ausdruck. Aber diese Jubelhebekommunen benennen. Na, dass Allah subhanahu wa ta'ala, yani, okay, der richtige Begriff, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei den Engeln prahlt wegen dieser Situation, die ihr da macht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, yani, stolz ist, prahlt vor den Engeln wegen dieser Situation oder wegen dieser Sache, die ihr hier praktiziert, weil sie zusammengekommen sind, um den Koran zu studieren. Ebenfalls, liebe Geschwister, sollte der Muslim auch, yani, wenn wir über den Glauben an den Koran reden, dass wir auch fest daran glauben, was in der Sunna vorgekommen ist bezüglich dem Koran. Was in der Sunna vorgekommen ist bezüglich dem Koran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beispielsweise zu seinen Gefährten sagt, ist jemand von euch damit überfordert, einen Drittel vom Koran in der Nacht zu lesen? Und so haben sie gesagt, oh Gesandter Allah, wer von uns schafft es, yani einen Drittel im Koran in einer Nacht zu lesen? Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surat Ikhlas, yani Qul huwallahu ahad, stellt ein Drittel des Koran gleich sozusagen. Ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, es ist ausreichend für dich, ja, oder es ist ausreichend für euch sozusagen, die letzten zwei Verse von Surat al-Baqarah nachts zu rezitieren. Und das ist, was der Chef auch in Merzig bei den Geschwistern, das dürfte denen bekannt vorkommen, was der Chef in dieser Vortragsreihe in Merzig erwähnt, kleine Tat mit gewaltigem Lohn, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ja, nee, es ist genügend oder es ist ausreichend für die sozusagen, die letzten zwei Verse von Surat al-Baqarah in der Nacht zu rezitieren. Oder, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ja, nee, am jüngsten Tag ist es Schutz für dich oder wird dich vertreten, sozusagen, wenn du Surat al-Baqarah und Surat Ali Imran kennst und danach gelebt hast. Also sehen wir, dass auch ein bestimmter Glaube erforderlich ist bezüglich dem Koran, aber dem, was in der Sunna vorgekommen ist. Nachdem wir jetzt detaillierter über den Koran geredet haben, den Koran an sich, haben wir jetzt erwähnt, wie wichtig es ist, auch an die Sunna zu glauben, was über den Koran geredet wird. Und der Koran, liebe Geschwister, beginnt mit Surat al-Fatiha und endet mit Surat al-Nahl. Diese 114 Suren, die im Koran vorhanden sind, dass der Muslim seinen Glauben festigt an dieser Angelegenheit. Und inshallah ist es vorzu genug, wenn wir heute aus diesem Vortrag rausgehen und wir haben dieses Thema, den Glauben an den Koran in unseren Herzen sozusagen gefestigt, dass man seinen Glauben erfrischt bezüglich dieser Angelegenheit und jetzt weiß, wie gewaltig es ist, an dieses Buch zu glauben, das Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, über Jibril zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Achtimi al-Hadith an al-Iman al-Fas bil-Quran. أنه ينبغي أن تؤمن أن القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تبين أنه جل جلاله تولى حفظ القرآن بنفسه جل جلاله هو محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير. كذلك تؤمن أن معجزة القرآن أعظم المعجزات على الإطلاق وأنها تفوق جميع معجزات الأنبياء والرسل. تمام النبي أوتي معجزة إلا فاقت معجزة نبينا جميع المعجزات. وإن كان موسى عليه السلام ضرب الماء بعصا فانفلق البحر فإن الله تعالى قال عن القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. موسى ضرب الماء فانفلق لكن القرآن لو نزل على الحجارة ثم وعلى الجبال الشوامخ لدكها. تمام النبي أوتي معجزة من المعجزات إلا كانت معجزة القرآن أعظم وأجل على الإطلاق لأن القرآن كلام الله عز وجل والمعجزة العقلية الخالدة لنبينا عليه الصلاة والسلام التي لا تدانيها معجزة أبدا عباد الله.
Abschließend gilt es zu erwähnen, liebe Geschwister, dass wir ebenfalls aber auch den festen Glauben bezüglich dem Koran haben, dass der Koran von Allah subhanahu wa ta'ala beschützt wird. Und dass du fest daran glaubst, dass es keinen Schaden gibt oder etwas Schlechtes gibt, was nahe getragen werden kann an den Koran, weil der Koran von Allah subhanahu wa ta'ala beschützt wird. So ist es ja nicht undenkbar, dass eine Zeit kommen wird, in der der Koran verändert wird. Oder natürlich kann dies eine Menschenhand sozusagen machen, aber man wird sehen, dass es eine Veränderung ist. Yani dieser Koran ist beschützt von Allah subhanahu wa ta'ala, so dass die Offenbarung beschützt bleibt von demjenigen, der sie herabgesandt hat und dass da keine Falschheit oder etwas Negatives oder etwas Schlechtes herangetragen werden kann. Ebenfalls abschließend zu erwähnen, liebe Geschwister, was auch sehr wichtig ist, dass wir fest daran glauben, dass das Wunder des Koran das größte Wunder ist, das es überhaupt gibt. Denn ja, auch wie gehört, Musa alayhi salam hat mit seinem Stock sozusagen das Meer gespaltet oder gehört von dem, der hat das gemacht oder der hat Kranke geheilt und der hat das gemacht und der hat das gemacht, ist das Wunder des Koran das größte Wunder, was es überhaupt hier gegeben hat und was es hier geben wird. Egal, was vorher die Propheten und Gesandten gemacht haben, auch wenn dies ja nicht einem so gewaltig vorkommt, sollte man wissen, dass das Wunder des Koran etwas Gewaltigeres ist. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Hashr, Vers Nummer 21 sagt, wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsendeten, würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Diese Gleichnisse prägen wir den Menschen, auf dass sie nachdenken mögen.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.